Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Ich habe lange überlegt, wie ich diese Folge beginne. Und ich bin auf keine gute Lösung gekommen. Aber viele Menschen verwechseln mich mit Rezo. Und das ist sogar so weit schon gegangen, dass ich mal ein Interview bei, ich glaube, es war die Welt, genau, bei der Welt gehalten habe auf einer Messe, die mich 3 Minuten interviewt haben und dann gemerkt haben, ich bin gar nicht Rezo. Also sie dachten, ich sei Rezo. Und dann haben sie auch ganz schnell das Interview beendet. Aber auf so eine unangenehme Art, weil sie nicht zugeben wollten, dass sie quasi gerade einen Fehler gemacht haben. Wo ich gerade Rezo erwähne, können wir ja zum neuesten Rezo-Video mal kommen. Mensch, was eine Einleitung. Heute gibt es aber auch wirklich 10 Punkte.
Ja, Thomas. Ja, genau wie Rezo hast du natürlich dich nur um deine eigene Person zentriert.
Nein.
Das heißt, es geht nicht um eine generelle Einschätzung und Begutachtung der Situation in der Medienlandschaft, wie viel ist Fake News und Fakten, sondern Herr Rezo stellt sich ins Zentrum und sagt, wie wurde ich behandelt?
Wie schaffen wir es denn, in einer halben Minute schon am Podcast anderer Meinung zu sein?
Also nein, ich finde das schon ein gewisses Maß an Egozentrik, dass das sozusagen dieses doch so ganz wichtige Thema so in den Mittelpunkt eines Zerstörungsvideos zu stellen. Und dann wundert mich natürlich auch, dass Rezo eigentlich das, was jeder gute Recherchierer macht, jeder gute Journalist, dass er Gegenmeinung einholt, dass er sozusagen sagt, der Süddeutschen sagt oder der Frankfurter Allgemeinen sagt, das und das will ich schreiben, was ist euer Kommentar dazu, dass er selbst diese elementare Regel guten Journalismus verletzt.
Ja, Moment mal, also die Grundbasis war ja die, dass Rezo aufgefallen ist, dass in vielen Artikeln, die über ihn gehen, ganz viele Dinge stehen, die einfach nicht stimmen. Und ich sag's mal so, ich glaube, wenn das bei dir passieren würde, also angenommen, man würde immer nur von Thomas Sattelberger mit Fake News schreiben, würdest du dich ja auch irgendwann zu Wort melden. Und ich finde, das hat da nichts mit Egoismus zu tun oder dass man sich als Person irgendwie wieder nach vorne bringen möchte.
Er hat da eine Monstranz auf der von Leichnamsprozession, hat er sozusagen an seinem Fall zelebriert, dass es gute und schlechte Presse gibt. So, das fand ich schon ein bisschen pervertiert.
Naja, er hat im Endeffekt hat er ja nur aufgezeigt, dass man gerade auch, also ich habe das auch, wir haben früher, ich stand ja auch mal immer mal wieder in der Presse und eigentlich jeder Artikel, der über YouTuber geht, vor allem die von älteren Menschen geschrieben werden, da ist Minimum ein Fehler drin. Da sind immer wieder Behauptungen drin. Also bei uns wurde damals behauptet, dass wir 6-stellig verdienen würden. Stand, glaube ich, im Fokus. Das hat niemals jemand behauptet, dass die Info gab es nicht, die kam auch nicht von uns.
Gegendarstellung.
Ja, das haben wir ja auch gebracht. Ich meine ja, nur,
ist doch wunderbar.
Gerade YouTuber sind, glaube ich, auch immer so ein bisschen gereizt von der Presse, da über YouTuber allgemein und über YouTuberinnen auch nicht sonderbar gut berichtet wird in der klassischen Presse.
Ja. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so die eigene Nervosität, den eigenen Neurotizismus zum Gegenstand macht, um dann mit anderen abzurechnen. Also mir hat das nicht so toll gefallen, was Rezo gemacht hat. Und insbesondere, übrigens dann wahrscheinlich auch in dem Fall bei Focus, den du benannt hast, dass
ein
recherchierender Journalist demjenigen, den er eins auswischt, wie auch immer, vorher fragt, wollen Sie dazu Stellung nehmen?
Ja.
Sodass er im Grunde sein Urteil nochmal korrigieren kann. Also das halte ich für eine Schlüsselthematik. Und wenn nach allem, was ich höre und lese, hat Rezo bei keinem einzigen Medium das auch nur in irgendeiner Form möglich gemacht, sondern hat gedacht, na, ich habe einmal schon zertrümmert, dann mache ich das zweite Mal auch und zertrümmere. Aber das war ja eigentlich, jetzt muss man sagen, er hat sich mehr geschadet. Mit dem Video.
Findest du?
Ja, also in dem Bereich von wirklich gebildeter Menschen, die sich mit den Themen auseinandersetzen, kam das überhaupt nicht gut an.
Also ich zumindest habe das Feedback, also ich fand das Video auch ziemlich gut und allgemein habe ich das Gefühl, dass gerade auch durch seine Videos, zum einen gegen die CDU damals, jetzt aber auch gegen die Presse, auch immer wieder wichtige Diskussionen losgetreten wurden und ich sehe das nicht.
Die Diskussion über Fake News und Staatspresse und Staatsfernsehen und sonst was, denn hat nicht nur mit Sicherheit mal auch die AfD losgetreten,
ja.
Aber natürlich auch in der ganzen Berichterstattung schon 2015/16 in der Flüchtlingskrise war die Frage da, wie ausgewogen ist die Berichterstattung. Es wird immer wieder diskutiert, weil eine Mehrzahl der Journalisten ja grün wählt, inwiefern noch eine objektive Berichterstattung von der Seite überhaupt gemacht wird,
ja.
Ne, oder ob das nicht grün überzogen ist oder überhaupt linkslastig ist, also wie viel Ausgleich an unterschiedlichen Meinungsbildern in der Presse da ist. Also das hat jetzt Rezo nicht losgetreten. Das vielleicht für euch Junge, die ihr noch nicht so lange rechnen, schreiben und lesen könnt,
ja.
Hat er das vielleicht mal als Neuigkeit auf den Tisch gebracht.
Ja, aber wir Jungen, also
wieso gehst du jetzt nicht hoch?
Nee, wir Jungen, also ich weiß nicht, wie weit ich Jungen fassen kann, aber die junge Generation ist ja gerade auch die Generation, die in den nächsten Jahren entscheidend wird, wie zum Beispiel für deine Partei, wenn wir wählen. Ich glaube, die mittlerweile in Deutschland sind ja die U40-Jährigen oder U30-Jährigen sogar, machen ja 50% der Wähler aus. Also ich würde, dass sich jetzt auch mal die junge Generation damit auseinandersetzt, gar nicht mal so abstreiten, dass das wenig Leute sind.
Nein, ich hab darauf reagiert, dass er eine Diskussion eröffnet hat.
Ja.
Diese Debatte um die Frage von Meinungsfreiheit, aber auch von Tendenzorientierung,
ja.
Die gibt es, seit ich Zeitung lese. Also seit über 50 Jahren.
Ja, wir kommen gleich nochmal.
Das ist nichts Neues, sondern das ist eine lebendige Debatte,
ja.
Die in einer Demokratie wirklich kontinuierlich geführt werden muss.
Ja, wir diskutieren da auch gleich weiter. Wir haben nur heute auch einen Gast. Ich habe seine genaue Berufsbezeichnung jetzt nicht mehr im Kopf, er sagte aber, heute würde man dazu Fake-Checker oder Fakten-Checker
neues Berufsbild,
sagen.
Ja.
Beim Spiegel, sein Name ist Thomas Riedel und er hat uns ein paar Kommentare zugeschickt und in den ersten würde ich jetzt gerne mal reinhören.
Wie findet man die Balance zwischen Fakten, die man spannend aufbereiten will und dem, dass man die Wahrheit dabei nach Möglichkeit nicht verdreht? Also zunächst mal gibt es ja das Recht auf Gegenrede und alle Artikel, die sich mit Vorwürfen befassen, alle Artikel, in denen Vorwürfe erhoben werden, müssen denen, gegen die die Vorwürfe sich richten, die Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Und das ist ganz wichtig. Das ist ein Grundzug auch, wie er nicht nur beim Spiegel befolgt wird, sondern bei jeder seriösen Presse, dass die Möglichkeit gegeben wird, eine abweichende Meinung zu äußern oder eben auch sich zu Vorwürfen so zu äußern, dass man sie zurückweisen kann. Das ist das eine. Zudem, ein zweites kommt hinzu, auch Einwände und Gegenpositionen, die jetzt sich auf sachliche Inhalte beziehen, also Studien, zu denen es unterschiedliche Auffassungen gibt und wo bestimmte Thesen vielleicht erhoben werden und es aber Fakten gibt, die dieser These oder einem Spin zuwiderlaufen, die sollten idealerweise in so einem Artikel auch Erwähnung finden. Das muss auch diesem Artikel nicht schaden, er muss da nicht deswegen hin und her lavieren. Selbst wenn er sich mehr oder weniger auf eine Seite schlägt, am Ende ist es wichtig, dass er deutlich macht, es gibt aber auch eine andere Position zu diesem Fakt und die ist hier zumindest irgendwie referiert, auch wenn der Autor dann beschließt, dass er dieser Position möglicherweise geringeren Raum einräumt, was legitim ist und was auch aus Sicht des Fact-Checking letztlich legitim ist. Das ist ja dann nur eine Frage der Gewichtung.
Beziehen wir das mal, was er gerade gesagt hat, auf den aktuellen Rezo-Fall. Rezo hatte ja tatsächlich in seinem Video auch einen Fehler Also einen großen Fehler und zwei kleinere Fehler. Ich glaube, der eine, das war, er hat den Herausgeber vom Handelsblatt benannt, der gar nicht mehr der Herausgeber ist.
Gabor Steingart, ja.
Genau, das hat er aber ja auch tatsächlich mittlerweile korrigiert und quasi diese Gegendarstellung präsentiert. Das steht auch ganz groß unten in der Infobox in seinem Video. Es ist halt schwierig, auch auf YouTube, du kannst ein Video nicht mehr ändern. Du kannst ja nicht mal eben noch mal was reinschneiden.
Ja, das ist doch in Ordnung.
Also, aber ich denke, er hat alles in seiner Macht getan, um das...
Aber er hat nicht die Medien, die er kritisiert hat, denen hat er keine Gelegenheit gegeben, Gegenargumente.
Ja, aber weißt du, wie die Medien, die er kritisiert hat, zum Beispiel, wie Julian Reichelt darauf reagiert hat, also das war ja wirklich unter jedem Niveau. Das war die Tweets, die Julian Reichelt gegen Rezo geschrieben hat, Nein. Das war ganz klares Bashing, das hatte mit Fakten und Gegendarstellung nichts zu tun.
Du weichst aus.
Und wie weich ich aus?
Und sei bitte mal auch kritisch zu deinem Idol.
Rezo ist nicht mein Idol.
Der Faktenchecker von Spiegel
hat
klar und deutlich gesagt, dass man den man kritisiert, Gelegenheit geben soll, sozusagen, bevor es veröffentlicht ist, korrigierend einzugreifen. Was dann von dieser Gegenposition aufgenommen wird, wie viel oder wie wenig, das entscheidet dann der Journalist. Aber das hat Rezo nicht getan. Das heißt, er hat eine Grundregel guten Journalismus nicht angewandt.
Also im Endeffekt hätte er jedes, und ich weiß ja auch nicht, was er im Hintergrund gemacht hat, er hätte aber jedes Blatt ja anschreiben müssen. Und es ging ja hier auch nicht um Personen, es ging ja hier um riesige, also es ging ja um den Spiegel, um die Bild, um alle.
Da brauchst du nicht, der hat im Grunde, das sind 4, 5 große Medien und er hat es nicht gemacht. So, und jetzt wollen wir doch bitteschön Herrn Rezo in diesem Podcast bitten, sich zu meiner Kritik auch öffentlich zu äußern. Und wenn er das nicht macht, dann nehme ich das auch zur Kenntnis und sage, das heißt, es ist verifiziert, dass er sich nicht gegengecheckt hat mit den Chefredakteuren, die er beschuldigt hat.
Aber du weißt, wie viele Anfragen Rezo am Tag wahrscheinlich bekommt. Also
ist in Ordnung. Dann mag er ja sagen, der blöde Sattelberger, das interessiert mich nicht. Ist in Ordnung, ich nehme es dann nur zur Kenntnis.
Mal gucken, ich kann das weiterleiten.
Ist, also du verteidigst ihn ja nur.
Ich verteidige nicht, aber ich...
Idol zu sein.
Nee, aber in einer gewissen Form haben wir beide ja, also du greifst ihn ja an. Du greifst ihn ja offensichtlich an und ich halte in seinem Video gesagt hat...
Ich reagiere auf den Spiegelredakteur. Ich reagiere auf den Spiegelredakteur, der gesagt hat, dass es zum guten Stil gehört, dass man, wenn man jemand kritisiert oder vorführt oder angreift, dem Betreffenden zuvor die Möglichkeit gibt, sozusagen korrigierend zu intervenieren.
Ja, und deswegen hast du Rezo...
Das ist doch nicht gerade Angriff.
Nee, aber deswegen hast du Rezo vor dieser Podcast-Aufnahme ja auch darüber informiert, dass du ihn jetzt kritisierst und angreifst. Ups, so. Thomas, das ist nicht möglich.
Ich bin das ja kein Journalist.
Nee, aber im Endeffekt sind wir ja auch, geben wir hier Informationen.
Er hat sich viel Mühe gegeben, er hat wahrscheinlich an dem Thema viele Wochen gearbeitet.
Ja.
Er hat jede Möglichkeit gehabt, sozusagen zu hören, wie das ein Gabor Steingart sieht. Dann wäre er vielleicht gar nicht auf den Fehler gekommen. Aber das ist schon ein richtig guter Beleg dafür, dass er das nicht, dass er sich gar nicht rückgemeldet hat. Natürlich ist journalistische Arbeit, wie sie Rezo vorgelegt hat und auch behauptet zu bringen, die unterliegt dann auch Qualitätsansprüchen.
Ich glaube, Rezo behauptet nicht, Journalist zu sein.
Aber er tut aus dem Podest.
Nein, also Rezo schreibt eine Kolumne, aber in seinem Video, was er jetzt veröffentlicht hat auf seinem YouTube-Kanal, nimmt er keine Position eines Journalisten ein.
Also ich sag mal so, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Also dann gilt doch das, was ich anderen vorwerfe, das gilt doch dann für einen selber auch. Also ich glaube, es ist Zeit, Fabian, dass du mal auch zugibst, dass ein Mensch wie Rezo vieles Gutes macht, aber halt an dem Punkt richtig daneben gelegen hat.
Nein, Rezo hat in seinem Video 3 Fehler gemacht. Das ist faktisch So.
Also dann können wir jetzt dem Spiegel-Redakteur sagen, seine Einspielung, die interessiert dich nicht.
Nein, das nicht, aber Rezo hat ja auch das, was er gesagt hat mit der Gegendarstellung, hat Rezo ja gemacht. Rezo hat sich auf Twitter dazu geäußert, Rezo hat sich in den Kommentaren...
Es ging nicht um eine Gegendarstellung, sondern es ging vor Veröffentlichung das Checken, ob der Sachverhalt, den man benennt, von dem anderen auch so gesehen wird. Das ist was grundlegend anderes, als was du gerade benennst, sondern das war von dem Spiegel, von dem Fake-News-Checker, war das als eine zweite wichtige Komponente guten Journalismus bezeichnet. Und das hat Rezo nicht gemacht. Und wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen.
Ja, das hast du schon gesagt. Und ich glaube, wir laufen hier in eine Sackgasse. Das passt nicht,
was ich sage.
Nö, also ich halte viele Sachen dafür einfach für schlichtweg falsch. Das, und ich bin kein, auch du hast gesagt, du verweilst ja auch in einer gewissen Form Fake News. Rezo sei mein Idol. Wo hast du das denn aufgegriffen? Wir haben halt, also das behaupten Leute, weil wir immer wieder die gleiche Haarfarbe haben.
Du kannst doch hier und jetzt sofort sagen, nee, stimmt ja gar nicht. Ja,
das habe ich auch gerade eben gesagt.
Ja, also gut, weil, ja, weil wo ist dann das Problem?
Nee, das Problem ist, dass wir noch ganz, ganz, ganz viele andere Punkte auf der Tagesordnung haben.
Ach so, wir müssen abarbeiten.
Ja, wir, in einer gewissen Form müssen wir ein bisschen vorankommen. Ja, okay. Meine Frage ist nämlich, weil gerade auch im Thema Fake News und Fact-Checking ja auch immer wieder eine prominente Person, die eigentlich bei jedem Thema hier im Podcast immer wieder auf die Bühne kommt, Donald Trump, sich ja auch dazu äußert. Ich glaube, es gibt keinen... Politiker, in Anführungszeichen, der sich in den letzten Jahren so stark über Fake News beschwert hat. Und er wird ja mittlerweile auf Twitter immer wieder korrigiert, was ihm so gar nicht gefällt. Und da wäre meine nächste Frage an dich. Denkst du, das wäre auch sinnvoll in Deutschland, wenn Politiker auf Twitter quasi gecheckt werden, ob das, was sie da schreiben, eigentlich gerade richtig ist und dass dann im nächsten Schritt vielleicht auch bei deutschen Politikern und Politikerinnen eine Warnmeldung unterm Tweet steht? Also angenommen, du schreibst etwas und man findet nachher heraus, das stimmt gar nicht so, dass dann bei dir unter Thomas Sattelbergers Twitter-Account...
Wer macht das in den USA, die Warnmeldung?
Das macht Twitter. Das
selber.
Kommt, genau.
Ja, das ist sozusagen der Kampf zwischen Jack Dorsey und Mark Zuckerberg, wo Mark Zuckerberg sagt, nee, mach ich nicht.
Genau, Mark Zuckerberg distanziert sich auch ganz klar davon und sagt, Facebook ist nicht dafür da, dass solche Sachen geprüft werden.
Das ist doch überhaupt kein Problem. Wenn Twitter das in Deutschland auch macht, als Unternehmen, das die Plattform anbietet, wunderbar. Spricht doch eigentlich gar nichts dagegen, das zu tun. Das heißt, wir können jetzt eine Petition an Jack Dorsey aufsetzen und können sagen, lieber Jack, bitteschön, nicht nur in den USA, sondern macht das auch in Deutschland.
Ja, das Schwierige daran ist natürlich auch, man muss eine gewisse Personengruppe herausfiltern, die gecheckt wird. Denn täglich werden 500 Millionen Tweets auf Twitter veröffentlicht. Das sind 6000 Tweets die Sekunde. International, nicht in Deutschland. Und das alles, also quasi auch von jeder Privatperson das zu checken, ohne ein System, ein Computer, ein Algorithmus, ist schlichtweg unmöglich. Du bräuchtest so viele Mitarbeiter, das kann Twitter nicht auf die Beine stellen. Deswegen ist die Frage, wer wird eigentlich gecheckt? In den USA ist es momentan Trump. Welche Regel müsste man da in Deutschland aufstellen? Also ich glaube, als Vorschlag quasi in einer gewissen Form relevante Menschen, also die zum Beispiel einen blauen Haken auf Twitter haben. Ich weiß gerade auch nicht, wie viele das sind, aber das wäre schon mal, das sind ja dann. Also ich glaube, jeder Bundestagsabgeordnete und jede Bundestagsabgeordnete, die haben doch...
Du würdest so ein richtiger Bespitzelungsapparat aufbauen.
Nein, aber es ist nicht möglich, jeden machen. Menschen... Du brauchst ja irgendein Filtersystem. Wer ist relevant und muss gecheckt werden?
Ich würde sagen, Sachverhalte, die mit Terrorismus zu tun haben.
Du gehst auf Themen.
Sachverhalte, die mit Gewalt zu tun haben.
Ja.
Sachverhalte, die mit sexueller Belästigung, Diskriminierung, mit Rassismus zu tun haben. Sachverhalte, die mit dem Thema Einsatz von Gewalt zu tun haben.
Ja.
Denn da ging es ja jetzt bei dem Tweet von Trump, ging es um das Thema Einsatz von Gewalt gegen Demonstranten. Also ich würde eher sagen, Twitter sollte nicht Personen aussuchen.
Ja.
Und damit im Grunde fast eine Liste machen, wen sie verdächtigt oder wer für Twitter relevant ist, sondern Twitter sollte Sachverhalte benennen und anhand dieser Sachverhalte reagieren.
Aber glaubst du, dass es möglich ist?
Auf Politiker.
Ne? Ja.
Die Zielgruppe Politiker, das ist durchaus eine Sache, die könnte Twitter in Deutschland machen. Dann sieht man, wie der Markt und die Kundschaft und die betroffenen Menschen darauf reagieren.
Ja, aber das meine ich ja. Also du sagst auch Zielgruppe Politiker, wenn man nämlich also bei jedem Sachverhalt jeden Kommentar auf Twitter, jeden Tweet prüfen müsste, ohne ein System dahinter, das wäre schon, also das wäre ziemlich viel. Also jeder, allein ich sag mal bei Kommentaren aus dem rechten Spektrum, Dinge wie alle Muslime sind Terroristen. Weißt du, wie viele Menschen jeden Tag auf Twitter so ein Zeug schreiben? Also das wäre ja, du bräuchtest ja unglaublich viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Deswegen meine ich, ist es nicht sinnvoll, eine gewisse Gruppe herauszufiltern?
Ich bin mir da...
So wie den Präsidenten von den Vereinigten Staaten?
Nein, also ich würde eher sagen, es geht, im Kern sind es ja solche Themen wie Beeinflussung von politischen Wahlen. Ne? Also und da ja die wirklich systematisch wie Russland die Präsidentschaftswahlen in den USA beeinflussen wollte und beeinflusst hat.
Ja.
Zum Zweiten gibt es Kategorien, die sich Twitter ja selber auferlegt hat.
Ja.
Übrigens ganz ähnliche Kategorien, die in der freiwilligen Selbstkontrolle, die es ja auch in Deutschland gibt. Und wo man überlegen könnte, könnten zum Beispiel nicht die großen Plattformanbieter, könnten die nicht sozusagen den Code of Conduct machen?
Ja.
Und gemeinsam sagen, wir verpflichten uns, so wie sich die deutsche Filmwirtschaft verpflichtet.
Ja.
Wir verpflichten uns, der deutschen Filmwirtschaft heißt es, jugendgefährdende Filme sollte ab 6, ab 12, ab 18, wie auch immer.
Naja, oder das FSK und
ja, USK, freiwillige Selbstkontrolle
genau,
oder
genau.
Sogar Filme ganz vor der Vorführung in öffentlich-rechtlichen Anstalten auszuschließen.
Ja, aber auch das ist einfacher, weil die Anzahl der Filme, die zum Beispiel jährlich in Deutschland produziert und veröffentlicht werden, dann doch relativ begrenzt sind. Auch viele, aber begrenzt sind, wie halt Tweets. Wie gesagt, 6.000 Tweets die
Sekunde. Ja, ist in Ordnung,
Sekunde.
Aber die werden, also erstens wird Twitter ja mit Sicherheit noch Algorithmen haben,
ja,
die überhaupt erst Tweets hochspülen, die dann von diesen 60 Mitarbeitern oder wie auch immer angeschaut werden.
Ja.
Das heißt, es wird im Grunde eine Mischform sein von künstlicher Intelligenz.
Das glaube ich nämlich auch.
Und menschlichem Bewerten.
Ja, aber ich glaube, anders ist es einfach bei einer so riesigen Plattform gar nicht möglich.
Ja, und dann habe ich im Grunde sachliche Kategorien,
ja,
wie beispielsweise terroristische Kommentare, Kommentare zum Thema Volksverhetzung.
Aber erstmal keine Personenkategorien.
Das ist der Punkt. Und dann kann ich natürlich sagen, ich veröffentliche, und das hat ja Twitter gemacht,
ja,
keine politische Werbung.
Ja.
So, und dann sagt Mark Zuckerberg, nee, ich mach das.
Ja.
Das hat übrigens auch mit den Geschäftsmodellen zu tun, denn der eine, der verdient verdammt viel Geld mit diesen politischen Kommentaren, nämlich sozusagen der Mark Zuckerberg, und der andere möchte sich eher als ein inhaltlich sauberes Plattform positionieren,
ja,
weil er allemal viel schwächer ist und jetzt eher in die Nische rein will. Aber das nur am Rande. Also ich habe dann inhaltliche Kategorien, ich habe Algorithmen, die mir das hochspülen, und ich habe Menschen, die dann
selber
ein Urteil treffen.
Ja, ich will jetzt gar nicht so da reingeschaut, aber um das mal alles abzukürzen, wir reden auch schon wieder ziemlich lange darüber. Grundsätzlich siehst du das als einen richtigen Schritt auf Twitter an, dass dies auch international passieren sollte, so also wie es gerade bei Trump passiert in den USA.
Ja, also ich würde sehen, wie das in Deutschland wirkt.
Ja.
Eine Maßnahme, die man trifft, kann ja auch wieder zurückgenommen werden.
Ja.
Aber das ist im Grunde, ich sage mal so, wenn ein Unternehmen beschließt, dass es mit bestimmten Menschen keine Werbung macht,
ja,
dann kann ein Unternehmen, kann eine Plattform wie Twitter natürlich auch entscheiden, dass sie bestimmte Inhalte nicht haben möchte. So, eine ganz andere Frage heißt, und jetzt kommen wir an das Thema Journalismus zurück, hat ein Mensch, dessen Inhalte dann nicht gepostet werden, eine Möglichkeit, dieses Urteil anzufechten?
Wie meinst du?
Dass ich im Grunde, dass das angenommen, mein Account wird gesperrt,
ja,
dass ich die Möglichkeit habe, das anzufechten, auch übrigens auch den Rechtsweg zu beschreiten,
ja.
Ein Tweet wird gelöscht, dass ich das Recht habe, innerhalb eines bestimmten Zeitraums sozusagen die Wiederherstellung zu verlangen.
Es wird ja nicht gelöscht, es wird ja quasi nur ein kleiner Kasten unten hinzugefügt.
Beide Wege sind in der Debatte.
Ja, ja.
Beide Wege.
Aber ich muss auch ehrlich sagen, von einem Tweet löschen halte ich grundsätzlich nichts, außer er verstößt halt ganz offensichtlich gegen Gesetze. Also zum Beispiel, wenn ich einen volksverhetzenden Tweet absetze, fände ich es schon in Ordnung, dass Twitter das Recht hat, diesen Tweet runterzunehmen. Wenn ich aber, ich sag mal, ein kontroverses Thema anspreche, wo ich gerade in meinem Tweet einen Fakt verwende, der nicht stimmt oder wo man zumindest zum jetzigen Zeitpunkt keinen Punkt hat, der dies beweisen könnte, sehe ich dann doch als besser an, da einfach so eine Box drunter zu packen.
Ja, aber
da muss man, glaube ich, auch klar differenzieren. Also die Tweets von Trump werden ja nicht gelöscht.
Ich rede aber was anderes. Ich rede, wenn etwas passiert, egal was passiert,
ja,
ob der Betroffene sozusagen eine klare Prozedur hat,
wir wieder bei Gegendarstellung wären und wieder
das
beim.
Das ist der Punkt. Also wir reden eigentlich drüber, eigentlich im Kern auch über die Frage, sind Plattformen wie Facebook und Twitter auch in einer moderierten Art und Weise den Prinzipien guter Pressearbeit verpflichtet?
Ja.
Das ist eine. So, jetzt reden wir eigentlich über den moralischen, den Conduct.
Nee, voll. Das ist definitiv auch, also ich weiß nicht, wie es technisch umsetzbar ist. Aber ich sehe es schon als wichtig an, dass man, das ging ja auf YouTube damals auch, wenn du zum Beispiel einen Urheberrechtsstrike bekommen hast, konntest du trotzdem auch noch Einspruch, eben so nach dem Motto, Moment mal, das ist doch mein Material oder ich habe doch hier gar nichts gegen das Gesetz gemacht. Und ich denke, wenn Twitter dieses System international ausrollen wird, werden sie so ein Verfahren reinbringen, weil sonst widersprechen sie ja auch ihrer eigenen Logik.
Ja gut, also es gibt ja auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland. Wogegen sozusagen, weil es natürlich immer auch an die freie Meinungsäußerung geht.
Ja.
Und eine interessante Frage ist, will ich eigentlich diese Plattform-Provider, will ich die zu Internetpolizisten machen?
Ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Schon debattiert. So, aber hier diskutieren wir ja gerade das andersrum. Twitter macht das ja ganz bewusst.
Mhm.
Ne, und soll das auch in Deutschland sein? Und ich finde das, ich hätte mal nichts dagegen, wenn Twitter sozusagen eine Art Objektivierungs-, einen Faktencheck macht.
Ja.
Und dann sagt, haben wir festgestellt, dass das so und so ist.
Schön, da sind wir mal wieder einer Meinung. Und bringt es mal vielleicht damit auch auf den Punkt, denn wir haben noch einen weiteren Kommentar vom Thomas Riedel. Wir haben nämlich gefragt, ob er es auch als wichtig ansieht, dass man in Schulen schon Kindern beibringt, wie man quasi nicht nur eine Zeitung, aber Informationen aufnimmt, wie man Faktencheck, ob das quasi schon in der Schule stattfinden muss. Und das hat er dazu gesagt.
Zugleich denke ich, da wäre eine Aufgabe der Schulen, den jüngeren Menschen Medienkompetenz zu vermitteln, und zwar in dem Sinne, dass sie eine quellenkritische Haltung entwickeln, dass sie eben schauen, was wird dort behauptet, was habe ich an anderen Stellen, kann ich an anderen Stellen finden, an fundierten Belegen dafür, die diese These stützen, und oder ist das möglicherweise, basiert schon dieser Bericht auf sehr fragwürdigen Quellen.
Also, und da kommen wir auch wieder zu einem Punkt, wo wir auch schon oft drüber gesprochen haben. Ich denke, es braucht kein neues Schulfach, quasi kein Fact-Checking-Fach, ja. Das halte ich nicht für sinnvoll, aber, und also zumindest bei mir in der Schule wurde uns das ja auch, also wir haben schon über Fake News damals gesprochen im Politikunterricht, und wir hatten auch mal eine ganze Woche, so als Projektwoche, zum Thema Zeitungen und Journalismus, und natürlich war das auf einem recht lowen Level, da ging es quasi um News aus der Schule und wie man da an die Infos rankommt. Aber bei mir ist das damals schon passiert, und ich halte das auch für durchaus sinnvoll, dass man da immer wieder zum Beispiel eine Woche zum Thema, so eine Projektwoche zum Thema Presse macht, oder dass man das in den Politikunterricht mit aufnimmt. Aber ich würde auch sagen, ein Schulfach alleine fürs Faktenchecken Ich glaube, so weit sind wir noch nicht.
Nein, aber du sprichst im Grunde über das Thema Medienkompetenz.
Genau.
Und zwar nicht nur technische, sondern inhaltliche. Und die beginnt ja damit, dass ich die Güte meiner Quelle checke. Und dass ich lerne, dass Quellenchecken ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist, um passabel wahre Quellen zu erschließen. Und nicht sozusagen auf ideologisierte Quellen oder einseitige Quellen zurückzufallen. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Ja.
Nur, du bist ja Gymnasiast.
Ja.
Das Thema wird dann schon ein bisschen schwieriger, wenn es heißt, wird das da auch dann bitte in der Berufsschule gemacht?
Ja.
Und wird das bitte auch in der Mittelschule gemacht?
Ja.
Und und vielleicht noch härter, erreicht dieses eigentlich auch die verbohrten Menschen, die schon so verbohrt sind,
dass sie... Das ist schön, du greifst mir meine nächste Frage ja schon ab, das ist ja wunderbar.
Ja, ich denke voraus.
Ja, und ich bin konservativ und bleib bei den alten Fragen hängen. Nein, ja? Weil das wollte ich nämlich auch noch fragen. Glaubst du, dass gerade zum Beispiel solche, auch ein Video von Rezo, wo er ja auch zum Beispiel ganz klar die Bild kritisiert hat, ob das überhaupt bei den Bildlesern und Leserinnen ankommt, oder ein Tweet von Donald Trump, der dann von Twitter korrigiert wird, ob der eigentlich bei den Leuten, die es eigentlich lesen müssten, ankommt. Wie ist da deine Meinung? Weil ich bin mittlerweile relativ frustriert, gerade auch jetzt in Corona kamen ja auch Verschwörungstheorien wieder hoch. Und ich glaube, also Leute wie Xavier Naidoo, Attila Hildmann, die wurden ja alle komplett auseinandergenommen. Also alles, was sie behauptet haben, wurde ja faktisch aufgearbeitet und man hat ja ganz klar gezeigt, alles, was sie sagen, stimmt nicht. Also in Bezug auf ihre Theorien. Aber glaubst du, das erreicht die Menschen, die halt täglich bei denen in den Telegram-Gruppen hängen?
Ja und nein. Also es ist zumindest, schadet es nicht, ob es dann wirklich ganz viele oder alle erreicht und auch die es dringend bräuchten,
ja,
ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber wir wissen inzwischen auch durch Untersuchungen, dass beispielsweise qualifizierte Aussagen und Erklärungen von Epidemiologen helfen, Klarheit bei Menschen zu schaffen. Das ist, und
ja,
zwar durch alle sozialen Schichten durch.
Ja.
Das ist eine jüngste Recherche, die ich vor zwei oder drei Tagen gelesen habe.
Ja.
Das heißt, es bewirkt etwas. Eine ganz andere Frage ist, bewirkt es genügend? Und persönlich glaube ich, dass natürlich, nehmen wir jetzt mal beispielsweise Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit Corona.
Ja.
Da hilft es nicht, wenn ein Drosten und ein Steg sozusagen nur immer wieder als die Galionsfiguren vorgeführt werden, sondern da müssten eigentlich alle, die sich fachlich mit dem Thema befassen in Deutschland, und da reden wir über viele Tausende,
ja,
die müssten im Grunde auf ihren Kanälen, in ihrem Umfeld, analog wie digital, müssten eigentlich dieses Thema den Menschen erklären.
Aber erreicht das Xavier Naidoo? Weil ich glaube, also ich sehe es auch als unglaublich wichtig an, dass man immer wieder aufzeigt, was ist gerade eigentlich Fakt und was nicht. Und ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, es bewirkt natürlich etwas, aber diese komplett am Leben vorbeilaufenden, nein, Menschen.
Den wird es nicht erreichen. Und jede Gesellschaft hat einen bestimmten Prozentsatz von Menschen,
ja,
die in unserem heutigen Wissen als unbelehrbar, als verstockt, als nicht sozusagen neuen Erkenntnissen folgend.
Und du sagst, man muss damit einfach leben. Also man muss es akzeptieren, dass dieser Prozentsatz von,
also was
seine, da ist, seine Musik, von Menschen, ja,
seine Musikzuhörer,
ja,
die wären mir viel wichtiger als Xavier Naidoo.
Ja, den könnte man auch allgemein mal vielleicht etwas bessere Musik mitbringen, aber das
nein,
ist doch jetzt nur meine persönliche Meinung.
Nein, aber dass man an die rantritt und im Grunde sagt, Augenblick mal, das sind ganz schöne Themen drin und lass uns mal die und die Argumente auseinandernehmen,
ja,
etc. Da würde ich sehr viel mehr Nutzen sehen.
Ja, also,
die ganz verbohrten.
Ja.
Ja, wobei wir haben natürlich, der Sohn eines der berühmtesten amerikanischen Rechtsradikalen, der jahrelang selber diese Ideologie verkauft hat, ich habe den Namen nicht im Kopf, ist abgesprungen.
Ja, also es gibt immer wieder...
Selbst da gibt es sozusagen Erkenntnisse.
Ja, ich finde das ganz, ganz schwierig. Also ich persönlich bin halt unglaublich frustriert, weil ich ja auch seit Jahren immer wieder gegen Mauern rede, genau mit solchen Menschen, und mittlerweile an einem Punkt angekommen bin, wo ich mir denke, ich habe gar keine Lust mehr auf auch gerade Diskussionen mit Verschwörungstheoretikern. Auf der anderen Seite, wenn man nicht mehr mit diesen Menschen redet, dann verliert man sie ja komplett. So, und das ist, also ich finde, es ist ganz schwierig, also ich sehe es auch genau wie du, es ist richtig, dass man immer wieder die Fakten checkt, und man erreicht ja auch immer wieder Menschen, und gerade auch solche Extremfälle, es gibt Fälle, die auch dann wieder auf die normale Seite des Lebens wechseln, aber...
Warum bist du da so frustriert? Ich glaube, also ich persönlich sage erstens, wenn ich Perfektionsansprüche habe, dann scheitere ich an so einem Thema
immer. Es ist ja kein Perfektionsanspruch, aber...
Wenn ich mir anschaue, dass in einigen Bundesländern die Zahl der AfD-Wähler sich halbiert hat.
Ja.
Dann sage ich, hallo.
Ja gut, das finde ich auch gut.
Ja, so, jetzt, man könnte natürlich auch sagen, alle sind unbelehrbar. Ne? Diese 10%, die sind unbelehrbar, oder diese 14%. Aber dann siehst du plötzlich, dass es da Schichten gibt, die doch sozusagen auch bereit sind, ihren Standpunkt zu überdenken. So, und das macht mich dann wieder sehr optimistisch.
Ja, das wollte ich auch gar nicht abstreiten, nur ich komme ja aus Köln, und auch noch vor einer Woche war da eine riesen Demo. Leider halt, also ich rede hier nicht von der Black Lives Matter Demo, sondern ich weiß nicht, wie diese Demos heißen, aber sagen wir mal, Menschen, die Corona blöd finden, gehen auf die Straße und sagen, dass sie Corona und die Politik blöd finden. Und das waren viel zu viele Menschen. Und egal wie, es haben ja tausende Menschen schon mit ihnen geredet, auf der Straße, auch Journalisten. Ich glaube, an die kommt man gerade nicht ran. Egal wie gut, wie energisch du und positiv eingestellt du bist und wie gut deine Fakten sind.
Von der Demonstration.
Nein, natürlich nicht. Ich bin nur deswegen so ein bisschen...
Friday for Future Demonstration.
Moment.
Das sind halt nur Minderheiten.
Was soll das jetzt hier?
Das ist der Punkt.
Jetzt ist aber, hallo.
Das sind Menschen, die laut werden und auf die Straße gehen.
Ja, aber Fridays for Future schützt sich auf Fakten.
Weil sie laut sind, glaubt man, es sind ganz, ganz viele.
Aber das Schöne ist, wir haben auch noch einen abschließenden Kommentar, mit dem wir diese Folge beenden, wo nämlich es auch um Fridays for Future geht. Und den würde ich jetzt gerne nochmal einspielen.
Sehe ich in der Kommunikation mit der jungen Generation einen Unterschied, wenn es um die Wahrnehmung von Fakten geht? Ich sehe keine wesentlichen Unterschiede, wenn es darum geht, sind junge Leute weniger an Fakten interessiert. Im Gegenteil, Bewegungen wie Fridays for Future zeigen ja, dass junge Leute sehr bewusst auf wissenschaftliche Quellen vertrauen und ihre Proteste darauf stützen. Insofern ist ihnen Wahrhaftigkeit und Faktentreue mindestens ebenso wichtig wie den Älteren unter uns. Zugleich denke ich, da wäre eine Aufgabe der Schulen, den jüngeren Menschen Medienkompetenz zu vermitteln, und zwar in dem Sinne, dass sie eine quellenkritische Haltung entwickeln, dass sie eben schauen, was wird dort behauptet, was habe ich an anderen Stellen, kann ich an anderen Stellen finden, an fundierten Belegen dafür, die diese These stützen, und oder ist das möglicherweise basiert schon dieser Bericht auf sehr fragwürdigen Quellen. Das erscheint mir sehr wichtig, und das ist, glaube ich, eine bleibende Aufgabe, die nicht nur die Medien haben, das zu vermitteln, sondern die letztlich die gesamte Gesellschaft angeht.
So, und da du mich ja jetzt hier so als Pessimist dargestellt hast, man merkt ja gerade auch an diesen jungen Bewegungen, dass da noch ein, also dass man sich auf Fakten durchaus noch berufen kann, und dass ja auch junge Leute wie ich auch immer noch Zeitungen lesen, auch immer noch den Nachrichtenagenturen vertrauen, aber natürlich auch Sachen immer wieder hinterfragen. Also ich glaube, vor allem meine Generation ist noch nicht ganz verloren.
Natürlich ist sie nicht verloren. Nur man muss auch da immer wieder hingucken, wie viel Prozent der jungen Menschen sind es. Und zwar dieser Blick schärft die Realität. wenn man die eigenen Kräfteverhältnisse nicht realistisch einschätzt,
ja,
hat man entweder Gefühle der Omnipotenz,
ja,
oder Gefühle der Machtlosigkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass Friday for Future wirklich genau hinguckt, wie viel Prozent der jungen Menschen machen mit oder im nächsten Schritt denken so wie wir.
Ja.
Ne, dass auf der anderen Seite, dass wir uns auch nicht blenden lassen, wenn die Aluhüte mit ein paar tausend Menschen auf der Straße sind und die Zahl der Menschen, die eine solche Sache unterstützt, vielleicht irgendwo bei 2% ist.
Ich wollte gerade sagen, also Fridays for Future ist ja auch nur eine Bewegung. Ich glaube, auch natürlich, wenn nicht die Mehrheit der jungen Leute bei Fridays for Future mitgeht, aber ich denke, die Mehrheit der jungen Leute stützt sich weiterhin auf Fakten und trägt halt, wie gesagt, kein Aluhut. Also ich glaube, wir können schon festhalten, eine Minderheit von jungen Leuten unterstützt halt Verschwörungstheoretiker. Und eine Mehrheit, ob sie jetzt grün eingestellt sind oder ob es Neoliberale sind oder wer auch immer, verlassen sich dann doch noch auf Fakten. Warum lachst du jetzt bei Neoliberalen?
Weil du hättest ja auch sagen können, Liberale.
Ja, aber ich rede ja von den neuen jungen Liberalen.
Ach so, die Neogrünen.
Also, meinetwegen die Neogrünen. Ja, die Neo. Aber dieser Begriff ist, glaube ich, einfach nicht so präsent.
Ja, ja. Nein. Neoliberal ist ja zum Teil ein richtiges Schimpfwort.
Dann die neuen jungen Liberalen stützen sich, glaube ich, auch auf Fakten, so wie sich die neuen jungen Grünen sich auf Fakten stützen. Und ich glaube, wir können diese Folge, wenn wir jetzt weiterreden, dann kriegen wir uns nur noch in die Haare. Damit aber beenden, dass vermutlich noch nicht alles verloren ist, gerade auch bei meiner Generation. Nicht. Und dass auch Rezo Fehler macht, dass Rezo aber auf der anderen Seite auch immer wieder, glaube ich, ganz gute Diskussionen wieder ins Leben bringt, auch bei jungen Leuten.
Ein guter Katalysator, ja.
Und dass allgemein es, glaube ich, immer wieder wichtig ist, sowohl ein Rezo als aber auch eine Bild oder ein Spiegel oder ein Fokus oder wen auch immer zu hinterfragen. Auch wir beide werden hinterfragt und wir beide hinterfragen uns ja auch. Und ich glaube, wenn wir das weiter beibehalten, dann ist Deutschland und die Welt noch nicht ganz verloren.
Genau so.
Schöne Abschlussrede, Mensch. Da bin ich immer stolz auf mich. Nein, ja. Ich sage jetzt einfach nur ciao. Tschüss. Ciao.
Tschüss.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.